gewisse Lernschemen beizubringen, die es aber eh schon kennt. Weil man wendet ja nichts an, was ein Pferd nicht schon kennt, weil man kann einem Pferd ja nur die Pferde in Pferdesprache entgegenkommen und nicht in Japanisch. Das wird es nie lernen. Also können wir so lange versuchen, wie wir wollen, geht nicht. Aber es kann Pferdisch.
Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark.
Welcome back zum zweiten Teil mit Grischa. Hi Grischa.
Hi Linda.
So, jetzt haben wir in den ersten Teil dich kennengelernt, deinen ganzen Werdegang. Und jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zum Training. Und wir haben gerade schon kurz, weil kurz die Batterien gewechselt haben, gesprochen. Ist ja immer ein Riesenthema, wann wird ein Pferd angeritten? Wir machen es aus Prinzip erst im Frühjahr dreijährig, weil wir Vorbildfunktion sein wollen. Aber mein Vater, und das verstehe ich auch und das finde ich auch richtig, der sagt, man kann die auch zweijährig anreiten, weil es gibt auch Pferde, die sollte man nicht dreijährig einreiten. Im Endeffekt muss man ja gucken, wo steht das Pferd, wie bietet es sich an und dann ist die Frage, was macht man damit?
Ja, grundsätzlich, das ist ein ganz schwieriges Thema, muss man ganz ehrlich sagen, weil es natürlich sehr populär ist. Je später man ein Pferd einreitet, desto besser ist es. Ich würde fast sagen, es ist genauso andersrum. Da gibt es auch Studien, und zwar nicht nur eine, sondern sehr viele. Die wurden auch nicht nur von irgendwelchen Trainern gemacht, sondern die wurden professionell gemacht mit Tausenden von Pferden. Das frühes Anreiten, das Pferd fördert im körperlichen Bereich, sich für den Reitsport zu entwickeln. Das heißt, man wartet ja immer, bis diese berühmte Wachstumsfugen geschlossen sind. Meine Frage, bringen Sie Ihr Kind in Sport, egal sei es Fußball, Federball oder Hallenhalma, wenn die Wachstumsfugen geschlossen sind oder schon früher. Das heißt, wenn ich mein Kind erst dann in den Sportunterricht bringe oder in eine Sportarbeit bringe, wenn die Wachstumsfugen geschlossen sind, dann ist es zu spät. Das muss man auch sagen. Die Frage ist immer noch, wie tue ich es? Und das ist aber generell eine Frage beim Reiten, wie tue ich es? Ja, es gibt natürlich schwarze Schafe, gibt es überall. Und wenn man so ein talentiertes zweijähriges Pferd hat, dann wird auch gerne mal hier und da übertrieben. Das führt aber nie zum Erfolg. Dass Pferde auch zu früh zu hart rangenommen werden können, das ist natürlich klar und das wird auch zum Teil gemacht, aber deswegen verteufelt darf man, das ist für ein dreijähriges Pferd, für ein fünfjähriges Pferd genauso schlimm. Einer, der mal schon zwei, oder jemand, der zweijährige Pferde schon geritten hat, der weiß ganz genau, zweijährig sind sie am einfachsten. Da ich sage immer, da ist das Lernfenster noch ganz weit auf, da lernen die unwahrscheinlich schnell, wie bei Kindern auch. Da ist es ganz arg wichtig, dass ein Pferdemann an der Arbeit ist und nicht ein Laie, weil jeden Tag, indem ich mich mit dem Pferd beschäftige, sei es neben dem Pferd oder auf dem Pferd, lernt das Pferd was. Entweder was Positives oder was Negatives. Und da brauchst du dann einen, der was kann. Zweijährig lernen die Pferde viel besser und viel schneller wie dreijährig. Das heißt, sie sind auch einfacher. Man kann sie kürzer reiten. Und jeder, der mal auf einen dreijährigen Hengst saß, der weiß auch, dass mit 3 Jahren der Hengst wirklich ein Hengst wird. Und mit 2 Jahren ist es nur ein halber Wallach. Also da reite ich auf ein Pferd, der noch gar nicht weiß, dass er überhaupt diese 2 Dinger zwischen den Hinterbeinen hat. Wo es um einiges einfacher, ich kann ihn wesentlich kürzer reiten. Ich kann ihm in wesentlich kürzerer Zeit viel mehr beibringen. Habe natürlich aber auch als Trainer, finde ich, die Verantwortung, das auch so zu tun und das nicht auszunutzen im negativen Sinn. Und dann ist es auch eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, die Pferde, die zweijährig angeritten wurden, das sind die, die im längsten halten tatsächlich. Das kann ich hier einwandfrei beweisen, das ist so. Ich würde aber auch keinen Araber zweijährig anreiten, weil Araber braucht einiges länger, bis er ist wesentlich später in der Entwicklung wie ein Quarter Horse. Und auch Warmblüter sind wesentlich später in der Entwicklung. Sind viel größere Pferde, sind nicht so muskulös, auch wie Araber. Das heißt, der ganze Korpus, der wird nicht so gut zusammengehalten wie beim Quarter Horse. Da haben wir mit dem Quarter Horse schon auch einen Vorteil. Mit unseren Rainern, ja. Genau. Ich würde jetzt nicht auf ein Hunter-Pferd gehen, auf ein großes Allround-Pferd. Pleasure-Pferd, da kenne ich mich auch mittlerweile gar nicht mehr so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, zu sagen, obwohl ich auch mal deutscher Meister in Western Pleasure war. Ja. da würde ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber für unsere Rainer, auch für Cutting-Pferde und auch für Chaos-Pferde, sind alles die gleichen Typen. Da würde ich immer empfehlen, Pferde zu einem anständig, zu einem Profi, der verantwortungsvoll mit den Pferden umgeht, die zweijährig im Beritt zu geben. Man hat tatsächlich, und das ist erwiesen, mehr vom Pferd später.
Ja, deswegen unterhalte ich mich ja mit anderen Trainern und man soll auch verschiedene Meinungen akzeptieren und das ist auch richtig. Aber ich merke halt allein der Quarter, wie unterschiedlich die ist. Ne? Dieser kleine Rainer, der die zwischen 1,45 und 50 ist, steht zweijährig oder dreijährig ganz anders da, wie unsere großen Allrounder, die 1,62, 63, 64 werden. Mhm. Die sind wirklich halbe Warmblüter. Ne? Und du hast vollkommen recht, wenn sie sich anbieten und balanciert sind und gesund und gute Gliedmaßen. Wir reden ja von guten Pferden. Ein Pferd mit einer Fehlstellung, ein Pferd, was extrem überbaut ist. Das wird es aber auch sein Leben lang schwer haben tatsächlich. Ne? Da ist sowieso die Frage, ja, ob es für die ganze Sache geeignet ist. Ne?
Das ist die Frage. Es wird ja immer sehr schnell gesagt, den hat irgendeiner durchgelassen. Also der Pferde wurde zweijährig schon zu viel geritten und so weiter und so fort. Die Frage ist ja überhaupt, ob es dreijährig nicht vielleicht sogar viel früher passiert wäre. Mhm. Das ist ja auch so. Es lahmen ja auch Pferde. Es gibt einfach in der Zucht Pferde wie bei Menschen auch, die mhm. eignen sich nicht für den Sport.
Ja, ja.
Das ist einfach nochmal so und da vergisst man ganz arg oft, man erwartet von Pferden immer sehr viel.
Weil man das Papier liest zum Beispiel.
Ja, genau. Aber von den Menschen selber erwartet man gar nicht viel. Ich meine, ja. Ja, wenn man das Ganze mal auf den Mensch mhm. runterbricht, dann muss man auch sagen, dass viele Menschen auch einfach ja, mit Knieschäden schon mit 15 haben, irreparabel und so weiter und so fort. Das eignet sich natürlich nicht für den Sport und das gibt es beim Pferd auch.
Genau.
Da kannst du züchten, wie du willst.
Ja, ja.
Das wird es immer geben.
Ja.
Und auch da in der Zucht ist es heute so, man sagt gerne mal, die heutigen Pferde sind nicht mehr so belastbar, die Blutlinien sind nicht mehr so belastbar, die Pferde werden nur noch auf schnellen Erfolg gezüchtet. Bin ich ganz anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt immer auf die Art und Weise darauf an, wie ich ein Pferd anreite, wie ich ein Pferd reite und wie ich das Pferd ausbilde. Und wenn ich das verantwortungsvoll mache, dann ist die heutige Zucht meiner Meinung nach wesentlich belastbarer, weil Pferde auch wesentlich schneller lernen. Die Pferde früher, die ja aus deinem Vater seiner Zeit, die hast du ja selber nur mit angeritten. Das sind ja, also ich meine, ich weiß gar nicht, wie oft ich damals über den Roundpin geflogen bin. Das waren ja keine Trainingpferde, sondern das waren halt Pferde. So, die wurden auch nicht unbedingt gezüchtet, um einfach zu sein, sondern die wurden halt mal grundsätzlich erstmal das Quarterhouse nach dem gezüchtet, für das jetzt der Cowboy gebraucht hat. Dieses Pleasing, dieses gerne mitmachgehen, das kam erst später. Und heute hole ich ja ein Pferd aus der Koppel, führst dreimal, dann führt es sich einfach frei, binde ich es an, dann mache ich einen Sattel drauf und dann reite ich los und in 99% der Fälle bockt da nichts, zieht da nichts am Anbinder. Das kann man ja überhaupt gar nicht vergleichen mit den Pferden, die wir vor 30 Jahren hatten oder vor 20 noch. Das sind andere Pferde.
Auch die Athletik mit Turn und Stopp, die sind da ja für gezüchtet. Man muss ja im Endeffekt auftrainieren, dass sie körperlich stabil werden und stark. Und dann machen die das ja.
Ja, das ist natürlich hat man heute, wie soll ich sagen, ein Auto mit wesentlich mehr Knöpfen, wenn ich mich mit dem Auto vergleiche. Da kann natürlich auch ein bisschen mehr kaputt gehen. Das kommt aber immer darauf an beim Pferd, wie verantwortungsvoll gehe ich damit um. Und das ist die Frage, nicht, dass die Pferde heute nicht länger halten. Und man weiß auch heute schon, dass ein dickes Röhrbein nicht unbedingt länger hält wie ein dünnes Röhrbein und so weiter und so fort. Das kommt auch immer so ein bisschen aufs Gesamtbild drauf an. Ich kann natürlich kein Pferd, was natürlich oben gebaut ist wie ein Bodybuilder und ein dünnes Röhrbein hat und so weiter und so fort. Aber das Quarterhouse hat sich ja heute oder in den letzten 25 Jahren, ob man es will oder nicht, ich finde es gut, in mehrere verschiedene Rassen in einer Rasse entwickelt. Nicht mehr ein Pferd darf oder muss alles machen, sondern man hat, ja, ich meine, es war ja manchmal auch schon eine Plackerei, wenn man so ein Pferd, was im Prinzip, sag ich mal, wie soll ich sagen, was Halter ging, dann auch noch in die Reining geht und dann auch noch Pleasure gut sein soll. Das ist zwar alles relativ toll, aber natürlich haben sich heute die Disziplinen so verbessert und spezialisiert, dass es einfach von Allround-Pferd gar nicht mehr machbar war. Und dafür hätte man es schlicht ergreifend auch zum Teil quälen müssen. Das ist ungefähr so, wie wenn ich einen Gewichtheber mit Basketball quäle. Also,
ja,
oder andersrum.
Ja, da hat man vielleicht früher auch Pferden Unrecht getan, weil man sie eben alles geritten hat. Ne?
Ja, ich glaube nicht, dass es damals so spezialisiert schon war, dass man den Pferden Unrecht getan hat. Aber das ganze, die ganzen verschiedenen Bereiche, Pleasure, Trail, Training, wurden natürlich immer besser. Ganz klar, wenn man gewinnen will, dann muss man in einer Disziplin immer besser werden, bis man gemerkt hat, okay, für die Disziplin brauchst du einen ganz anderen Körperbau wie für diese Disziplin. Cutting, da brauchst du eher ein kleines Pferd. Hunter brauchst, dass die Gänge rüberkommen, brauchst eher ein großes Pferd. Natürlich kommt er aus dem klassischen Sport. Trail hat man heute auch eher so diese All-Around-Pferde. Da hat ein Rennpferd heute auch wenig zu suchen, weil es von den Maßen auch schon nicht mehr ganz so stimmt. Im Reiningssport findet man tatsächlich auch noch kleine wie große Pferde. Aber ich finde es gut, dass sich das so entwickelt hat. Ich muss es ganz ehrlich sagen, man tut den Pferden da nicht Unrecht. Und warum? Das Quarterhorse ist halt immer noch die vielfältigste oder vielfältigste und die Rasse mit dem größten All-Around-Potenzial. Es ist aber heute nicht mehr ein Pferd, was alles kann, sondern es ist eine Rasse, die alles kann.
Das stimmt, das stimmt. Also es ist eigentlich für jeden was dabei.
Ja.
Also ich finde, also ich kenne mich ja nicht so richtig aus den Blutlinien, ich kriege das so alles am Rand ein bisschen mit, aber die gehen ja so ein bisschen weg zu Shining Spark und Hollywood Dunnett und Smudge Colena wieder. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die gehen ein bisschen wieder back to the roots, weil die Pferde vielleicht zu modern geworden ist, kann man das so sagen? Siehst du deine...
Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe festgestellt, dass wir ja viele Pferde aus USA hatten, viele Zuchtpferde aus USA mit ganz dünnem Röhrbein. Und wenn wir mit denen gezüchtet haben, dann haben die ganz andere Pferde gezeugt. Also wir haben mittlerweile festgestellt, dass die richtige Aufzucht eigentlich für ein stabiles Fundament viel, viel wichtiger ist wie die Zucht. Natürlich die Zucht auch. Ich kann nicht erwarten, dass wenn ich ein Pferd eine Stute habe, die für den Reitsport nicht gut genug war, und zwar auch von den Gliedmaßen, also Knochen, Gelenke und so weiter und so fort, was da im Prinzip einfach dem nicht standgehalten hat, und deckt die zu einem Hengst, wo es genauso ist, dann brauche ich nicht erwarten, dass da ein Pferd rauskommt, was langlebig im Sport läuft. Nichtsdestotrotz ist die Aufzucht sehr wichtig.
Ihr macht ja auch Aufzucht hier, die stehen auch bei euch, wie man sieht, im Winter auf harten Boden, das haben wir halt auch. Ne?
Ja.
Für Muskeln, Sehnen und Gelenke ist das sehr gut und auch für die Hufe, dass sie nicht im Strohbett stehen den ganzen Winter.
Das muss ja nicht, wie viele andere Kleinzüchter, das ist immer das Gefährliche, was man so ein bisschen denkt, eine Herde braucht eine gewisse Größe, dass sie dass da Bewegung stattfindet.
Soziale Struktur.
Wenn ich immer nur, oft höre ich ja, ich habe einen Fohlen, Hengstfohlen, ich suche noch einen Beistellfohlen.
Ja.
So, die zwei. Da ist innerhalb von 2 Tagen die Rangordnung, die ist klar. Und da bewegt sich da nichts mehr. Und die Fohlen, die, das wird man auch sehen, die bewegen sich nicht mehr. Also ein Herdenverband von 7 bis 10 bis 20 Tieren, der bewegt sich ganz anders. Die galoppieren morgens eine Stunde in der Gegend rum und zwar und kämpfen und tun, und da ist eine ganz andere Dynamik drin. Und das sind die Pferde, die lang halten. Und das ist viel wichtiger.
Ja, ihr habt ja auch den Platz hier, ne?
Stimmt, ja, das brauchen wir natürlich, aber da muss ich halt auch mein Pferd da hinstellen, wo es das gibt, und nicht versuchen, das Fohlen selber und so weiter und so fort. Und ich kriege ja diese Pferde immer wieder im Beritt und ich gucke die an und denke so,
wenn man einfach mal gegenrechnet, wie wenig sich diese Pferde in den letzten 2 Jahren wahrscheinlich bewegt haben, gegen Euro oder unsere, wir haben auch 90 Hektar, die laufen den ganzen Tag über die Weide, die spielen, Muskel, Sehnen, alles wird benutzt. Und diese anderen, die auch klein weiden, schlechtes Futter, zu wenig Bewegung, keine Sozialkontakte, die sind ja auch körperlich total gehandicapt.
Ja, die fressen ja auch nicht ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch, ich sehe das immer wieder, wenn ich in Privatstelle komme, da sage ich, dann stehen da so 2, 3 Fohlen, und dann sage ich, das ist eine traurige Geschichte. Weil zu 70% der Fälle werden das keine Pferde, die lang halten, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja.
Also, um dazu drauf zurückzukommen, und natürlich wollen wir als Trainer auch Pferde, die lang halten. Das ist ja natürlich klar. Wer will das nicht?
Ja. Also, ja, man steckt ja viel Zeit rein und auch Geld, ne?
Ja, es ist ja mittlerweile auch ein wirtschaftlicher Aspekt, muss man ganz ehrlich sagen. Ankaufsuntersuchungen, ohne gescheite Ankaufsuntersuchung verkaufst du kein Pferd mehr. Und du kannst da heute auch nicht mehr bescheißen. Du willst als Pferdehändler, muss man ganz ehrlich sagen, auch nicht mehr bescheißen, sondern du bist eher darauf aus, dass die Ankaufsuntersuchung so gut wie möglich gemacht wird, weil du ja, sag mal, 2 Jahre in der Haftung bist. Und keiner will, und toi, 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 mussten wir bis heute noch nicht, aber keiner will ein Pferd nach 2 Jahren wieder zurücknehmen. Ja. Also das will ja niemand.
Ja, da muss man ja auch die NHS in Deutschland loben, wo du mittlerweile bist du erster oder zweite Vorsitzender?
Nee, tatsächlich nicht. Ich kandidiere für den ersten Vorsitzenden, aber ich bin momentan als aktiven Sprecher im Vorstand.
Okay, also
im erweiterten Vorstand.
Genau. Und da muss man die deutsche NHA ja sehr loben, dass sie das Futurity-Programm ein bisschen verlängert hat und auch das Derby-Programm, das sind die älteren Pferde, geöffnet hat nach hinten. Also ihr versucht ja schon im Gegensatz zu USA, das so ein bisschen nach hinten rauszumachen und ein bisschen nachhaltiger.
Ja, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, bin ein ganz großer Freund von der 3-jährigen Futurity, aber man muss das Ganze auch dem Land, in dem man reitet, anpassen. Mhm. A, wird es nicht in der Breite gewollt. Mhm. Und ich finde auch als Vorstand der NHA, und da muss ich jetzt den jetzigen Vorstand mit Joachim Zangerle und Gerd Wilhelm und wie sie alle heißen, loben. Uns war klar, wir sind ja nicht da, um die Sachen durchzudrücken, die wir wollen, sondern wo wir das Gefühl haben, dass die Breite das will. Mhm. Ich bin auch heute noch ein großer Freund von der 3-jährigen Futurity, muss aber ganz ehrlich sagen, da braucht es von Seiten des Trainers sehr viel Feingefühl, Fingerspitzengefühl, um das ordentlich machen zu können. Und da muss man auch mal dem Kunden unpopuläre Entscheidungen mitteilen, sagen, du pass auf, dein Pferd schafft es 3-jährig nicht. Lass uns den mal 4-jährig reiten. Das sind immer wieder Entscheidungen, die ein Kunde oft auch mal ungern hört und das Pferd dann aus dem Training nimmt. Mhm. Dazu muss man aber stehen können. Und ich sage es mal so, heute bin ich bestimmt in der Position, wo ich mir das erlauben kann, wo ich immer das tue, was ich für richtig empfinde und da gewiss den Kunden mit ins Boot nehme, aber wo für mich, ich muss es nachher machen, ich muss es nachher tun und ich mache das, was ich denke, das richtig ist. Mhm. Ich kann mir das heute leisten. Als Jungtrainer hätte ich mir das nicht leisten können. Man muss sich vorstellen, Jungtrainer, dann bekommst du mal ein gutes Pferd, weiß man selber, und dann hat man die Erfahrung vielleicht auch noch nicht so ganz. Und dann macht man auch mal Fehler, weil auch ich und alle anderen Trainer haben, und auch du, Linda, das wirst du auch sagen, wir haben alle durch Fehler, die wir selber gemacht haben, gelernt. Mhm. Kein Meister ist da vom Himmel gefallen. Und da ist die 3-jährige Futurity vielleicht heute auch ein bisschen out.
Was ist denn, wenn ihr sagt, sagen wir mal, ihr habt 20 oder 30 2-Jährige hier, wie viele prozentual circa eignen sich für die 3-Jährige? Weil es eignen sich ja wahrscheinlich schon durchschnittlich deutlich mehr für die 4-Jährige, oder?
Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, dass bei uns, wenn wir, sagen wir mal, wir reiten so 10 bis 15 ein, wir haben gar nicht so viel 2-Jährige, muss man ganz ehrlich sagen, bis 15 manchmal sind es auch 20 ein, die schaffen es fast alle auf die 3-Jährige. Oder fast alle, ich würde sagen, 80% schaffen das.
Okay. Ja, aber ihr habt natürlich
auch. Aber da muss man ganz ehrlich sagen, man hat auch schon eine Auslese, muss man ganz ehrlich sagen, wo man sagt, okay, die 30, da muss man sich überhaupt fragen, ob die 30%, ob die überhaupt Trainingpferde sind.
Ja.
Dann reiten wir die Pferde natürlich auch 2-Jährig ein und das haben wir vergessen vorher zu sagen. Als Trainer hat man so ein gewisses Gespür dafür, ob ein Pferd hält oder nicht. Wir stellen auch Pferde immer mal wieder zurück und sagen, den tun wir mal ein halbes Jahr weg oder den tun wir auch mal ein ganzes Jahr weg, der muss dann später. Aber den haben wir dann schon mal eingeritten. Mhm. Das war auch schon mal wichtig. Das hat er schon mal im Kopf. Das verlernt er nie, das hat er drin. Mhm. Wir stellen auch Pferde auch schon mal weg, wo wir merken, okay, ich glaube, der hält nicht. Mhm. Die Frage ist immer nur, und da bin ich auch ganz ehrlich, ob der meistens halten die 3-Jährige auch nicht. Mhm. Und meistens sind die dann einfach für den Sport nicht gemacht. Mhm. Und da, wie wieder gesagt, da ist der Trainer in der Verantwortung, auch diese unpopuläre Entscheidung seinem Besitzer mitzuteilen, obwohl es oft und ganz arg oft der Fall ist, dass der dann einfach geht und dann sagt, okay, der kann es einfach nicht oder der hat einen Schindluder getrieben mit dem Pferd und sein Pferd woanders hinbringt. Mhm. Dann geht es zu 3 verschiedenen anderen Trainern und wenn das Pferd Glück hat, sagen alle 3 genau das Gleiche. Und wenn das Pferd nicht Glück hat, dann kommt es halt an einen Trainer, der die Erfahrung vielleicht noch nicht hat. Mhm. Aber wie gesagt, da waren wir zwei auch schon mal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da würde ich mich nicht ausnehmen. Lernen tut man nur mit der Praxis. Und ich muss gar ganz ehrlich sagen, aber ich habe nicht jedes Pferd, was ich bisher geritten habe, sachgemäß angeritten, eingeritten, ausgebildet. Auch ich habe auch vor lauter Ehrgeiz schon mal Sachen gemacht, die ich hätte nicht machen sollen. Wichtig ist für mich da immer, dass man daraus lernt. Mhm. Und ja, genau. Aber man stellt sich einen jungen Trainer vor, der halt dann nur so ein tolles Pferd hat und ja.
Ja,
wir haben natürlich viele tolle Pferde und für mich ist es relativ leicht. Wenn der eine es nicht tut, dann kann ich das locker dem Kunde sagen.
Ja.
Weil dann kommt halt der nächste nach, der tut's dann.
Was ist denn, wir haben ja jetzt viel über das Körperliche gesprochen, was ist denn mental? Weil man sagt ja zum Beispiel, dass diese ganzen Kaulinien, Topsail Willis, Rooster, viel zu wach sind und viel zu sensibel. Und mir scheint es so als Außenstehende, dass die Gunners ja sehr trainiert sind und sehr viel Druck vertragen. Kann man auch wirklich ganz klar sagen, dass manche Pferde mental das nicht schaffen, weil sie zu sensibel sind?
Also ehrlich gesagt ist der für mich Topsail Willis weiter von Kaulinie entfernt wie Gunner. Also Gunner
ist klar. Gunner ist gar kein Kau.
Nee, Gunner ist eigentlich von der Zucht, wie er gezüchtet ist, viel mehr Kau wie Topsail Willis. Topsail Willis wurde ja schon über Topsail Cody. Aber ursprünglich waren sie alles mal Rinderpferde. Mhm. Ursprünglich waren sie alle mal Rinderpferde. Hollywood Dennett und Topsail Willis und Topsail Cody, der Vater von Topsail Willis und Hollywood Jack, das waren die Pferde, die relativ früh als reine Reining-Vererber feststanden. Und wie das halt in der Zucht immer so ist, das perfekte Pferd gibt es nie. Man hofft dann immer mit der Anpaarung, dass es das perfekte Pferd gibt. Früher war das immer so, man hat halt immer den richtigen Hengst, man hat eine schlechte Stute, hat den richtigen Hengst hat einen guten Hengst rausgesucht und hat erwartet, dass der Hengst alles macht. Es gibt tatsächlich auch in der Zucht gewisse Stempelhengste, wie ich zum Beispiel, wie Jack O'Rima für mich in Europa ein Stempelhengst war. Der hat auch mal aus einer schlechten Stute ein gutes Pferd rausgemacht. Also da war, sag mal, die Stute relativ unwichtig, weil er einfach so gestempelt hat, dass das sind auch gewisse Pferde, die Europa relativ weit nach vorne gebracht hat, weil die brauchtest du auch mal in einer gewissen Zeit, wo wir einfach keine Qualität hatten. Und wenn du keine Qualität hast, kommst du nur mit dem Stempelhengst an gewisse Qualität ran. Um aber natürlich ganz gut zu werden, brauchst du Stute und Hengst, die natürlich beide toll sind. Und da musst du natürlich anfahren. Natürlich, Topsail Willis ein bisschen wacher. Lange Zeit waren Hollywood Dunnits als die Non-Pro-Pferde verschrien. Ich muss ganz ehrlich sagen, das waren die wachsten von allen, die ich bisher geritten habe. Hollywood Jacks, komischerweise der Vater von Hollywood Dunnit, das waren eher die ruhigeren. Gunner, das sind eher die ruhigeren Typen, muss man sagen. Und da muss man halt so ein bisschen rausfinden, muss man miteinander kreuzen und gucken, was da rauskommt. Man kann aber nicht immer erwarten, dass dann das Mittelmaß rauskommt. Also viele denken, wenn ich einen Geländewagen mit dem Formel-1-Wagen paar, dann kommt da ein SUV oder ein Audi Quattro raus.
Ja.
Das ist halt nicht so. Das kann einfach immer noch sein, dass ich danach einen Formel-1-Wagen habe oder dass ich nur einen Geländewagen habe, weil es kommt darauf an, was ich da so ein bisschen durchsetze. Dann muss man natürlich auch immer gucken, was habe ich von der Stute, wie vererbt die sich, wie vererbt sie der Hengst, vererbt sie der Hengst in gewissen Dingen dominant, vererbt sie die Stute in gewissen Dingen dominant, vererbt sie die Stute vielleicht überhaupt nicht dominant, sondern lässt in gewissen Dingen immer den Hengst durch oder genau andersrum. Da gehört viel Erfahrung dazu und auch viel Glück. Also das muss man einfach so sagen. Grundsätzlich sehe ich es aber schon auch so, wie es Jim Babcock mal gesagt hat, wenn ich ein gutes Pferd mit einem guten Pferd anpaar, dann habe ich eine gute Chance, dass ein gutes Pferd rauskommt.
Das stimmt, genau.
Und dann gibt es ja ganz arg oft, wo man sagt, so, da paart man so eine heiße Stute mit so einem heißen Hengst an und dann sagt man sich, hier ist es Maria, was haben sich die dabei gedacht? Und das Pferd ist total ruhig, weil das Pferd nämlich, da kommen dann die Großeltern wieder durch, genau. Die Opa, wieder ganz anders waren und ja, also die Zucht, das ist so ein launiges Ding.
Deswegen sage ich immer, du brauchst eine Stute, die du gerne reitest und die gut zu reiten ist. Ja. Und wenn sie nicht gesund genug ist zu reiten oder keinen Spaß macht, dann musst du es auch nicht decken.
Nein,
da brauchst du schon sehr guten Hengst.
Ja,
ne?
Genau.
Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolgskonzept von guten Zuchten, dass sie einfach sehr gute Stuten haben. Und dann kannst du dir fast die Hengste aussuchen. Ne?
Und natürlich sind viele Stuten auch im Sport, wo dann viele sagen, die lief gar oder in der Zucht, und auch gut in der Zucht, die gar nicht im Sport liefen. Da sagt man, aber da macht man dann aus der Das ist dann halt ein-, zweimal passiert. Mhm. Das ist ja nicht die Regel, muss man ganz ehrlich sagen. Aber viele Leute sagen, siehste, das muss gar nicht so sein. Ja. Natürlich muss es nicht so sein, aber in der Regel ist es doch so, dass erfolgreiche Sportpferde produzieren. Das ist einfach nur so. Das ist ja im Prinzip, sag ich mal.
Mhm. Hast du denn lieber die sensiblen oder die ruhigen?
Ich habe gute Pferde einfach gern.
Weil die ruhigen sind natürlich.
Ich habe es gehasst. Die ersten 10, die ich gehabt habe, die sind mir so in dem Arsch davon gelaufen. Und die nächsten 10, die ich hatte, das waren die besten Pferde, die ich hier hatte. Mhm. Also ich bin auch nicht so auf Blutlinie aus. Natürlich, Ganatrasha weiß man ganz genau, die haben unwahrscheinlich viel Manöver.
Das ist ja Ghana mal Trisha Deus, oder?
Ja, genau.
Und Trisha Deus war auch kaum ein bisschen mehr Richtung, oder?
Ja, das war ein Bill Horn-Pferd. Das war ein Pferd mit unwahrscheinlicher Athletik. Also ich habe das Video heute noch daheim, muss ich ganz ehrlich sagen, wie der auf der Futurity lief. Mhm. Oder nicht einmal nur die Futurity, sondern in der Saddlesmith Open, in der Porsche-Trophy. Das war ein Pferd, das war seiner Zeit voraus, muss man ganz ehrlich sagen.
Und das bringt dann die elegante Bewegung das, nicht zu den Gannern.
Ja, die Gunners haben da leider oft einmal die elegante Bewegung leider nicht so arg, aber manchmal hat man tatsächlich Glück. Mhm. Gunner ist ja für einen unwahrscheinlichen Stopp bekannt, muss man ganz ehrlich sagen. Also Gunner hat viel Ruhe in den Sport reingebracht, muss man auch ganz ehrlich sagen, viele taube Pferde, die aber, muss man auch sagen, nach hinten raus, Generation für Generation das verlieren. Gunner hat auch Pferde reingebracht in den Sport, viel, die sich einfach nicht gut bewegen können. Aber so ist es halt immer. Ja, das perfekte Pferd gibt es nie, wird es nie geben. Das muss man immer miteinander kreuzen und hoffen und ein bisschen beten, hilft vielleicht auch. Und Glück haben, dass da was Gutes rauskommt. Und das muss man genauso lernen.
Mhm. Ja. Ich finde halt schon, dass ich persönlich mag gern sensible Pferde. Die machen unheimlich Spaß im Training. Sind aber schwierig auf der Show, weil die auf X stehen bei euch und 10 Sachen dich fragen. Da sind natürlich diese etwas ruhigeren und gelasseneren, die einfach auf X warten, bis du ihnen sagst, was sie tun sollen, gerade für Nonpos und so, deutlich besser. Die sind aber auch schwer zu Hause zu motivieren. Ne?
Ja, sie sind aber oft schwer in der Show zu motivieren, das darf man auch nicht vergessen. Ja. Das heißt, wenn ich heute ein Pferd habe, was einfach plus 1 trainen können sollte, und ich stehe in der Mitte und der schläft auf den 50 Metern vom Tor bis in die Mitte einfach ein. Dann muss ich das genauso trainieren wie das Pferd, was da drin einfach nach dem dritten Mal Training ein bisschen das Tippeln anfängt. Das gibt aber halt Trainingsmethoden, wo man, und das sind jetzt keine Trainingsmethoden, die schlimm sind, sondern man weiß halt, wie man sowas auch wegtrainieren kann, weil auch ein sensibles Pferd kann da drin, wenn es mehr auf den Reiter fokussiert ist, lernen, oder dann wird der Puls gar nicht so hoch kommen. Das ist alles mit dem Puls. Ne? Dem Faulen, da geht der Puls einfach nicht so hoch und dem Sensiblen, da geht der Puls einfach schneller hoch. So, wenn man das sensible Pferd aber ein bisschen mehr auf sich konzentriert, dann hat man da drin vielleicht, und dann muss man gewisse Sachen vielleicht auch öfters trainieren. Mit dem sensiblen Pferd trainiere ich gewisse Sachen einfach ein bisschen öfters, dass er das gewohnt wird, dass der Puls hochgeht, dass der Puls wieder runtergeht, dass der wieder hochgeht und dass das Pferd nicht, sag ich mal, zu excited wird, wenn der Puls hochgeht, weil geht der Puls hoch, dann kommt der Fluchtinstinkt. So, wenn der Fluchtinstinkt drin ist, dann kommt, das kommt mit Adrenalin einher. Wenn Adrenalin drin ist, dann spürt ein Pferd nicht mehr viel und dann sind sie weg.
Das hören sie nicht mehr zu.
So, und das passiert natürlich beim faulen Pferd weniger, aber das ist natürlich auch nicht so spritzig.
Aber sag doch mal, wenn du sagst, die sind so, also ich fand den Ansatz schon mal gut, dass man dieses Pferd, dem muss man ja die Situation aussetzen, um Routine zu bringen.
Genau.
Manche verhindern, dass dann immer noch ein Turnier kommt und es eskaliert.
Früher hat man immer gesagt, verhindern. Reiten langsam, tu langsam. Ich mache es genau das Gegenteil. Ich habe das irgendwann mal, habe ich den Volker Schmidt gefragt, der ja damals, sag ich mal, vor 10, 15 Jahren das Nonplusultra im Trainingssport war, muss man ja ganz ehrlich sagen. Da sage ich, wie kriegst, und vor allem die Zirkel, wie kriegst du das immer hin, dass die Dinger dir abschalten? Da sagt er, ich reite zum Teil mehr daheim schnell wie langsam. Dass sie das einfach gewohnt Routine. Werden. Das heißt Routine, dass die gewohnt werden. Adrenalin, also so hat er es mir nicht erklärt, aber so habe ich es mir dann nachher erklärt. Und habe das dann genauso gemacht. Da sage ich, die Pferde, die sensibel sind, die reite ich viel mehr schnelle Zirkel. Viel mehr, dass sie es einfach gewohnt werden, dass wenn Adrenalin reinkommt, auch Adrenalin wieder raus aus dem Körper, wieder rein, raus und irgendwann kommt der gar nicht mehr so arg da rein und der Fluchtinstinkt kommt gar nicht mehr so arg. Ich drehe die Pferde auch viel schnell. Das macht die natürlich, das macht die hibbelig. Dann lasse ich die lang stehen, gebe dir eine lange Ruhephase, dann drehe ich die wieder hoch, dass die einfach lernen, mit dem Gefühl umzugehen. Das geht uns ja genauso. Lampenfieber, das ist, kann man trainieren.
Ja.
Das kann man A, mental trainieren, B, kann man es durch Gewohnheit trainieren. Irgendwann, wenn man zum 500. Mal, also du als Waldorfschüler, du weißt es, ich bin es ja auch gewesen, wir lernen in den frühen Jahren schon Theaterstücke aufzuführen vor versammelter Mannschaft, vor Eltern, vor Zuschauern und so weiter und so fort. So nach dem dritten, vierten Mal bist du nicht mehr nervös.
Ja,
das und das muss man trainieren, das darf man nicht verhindern, sondern man muss es trainieren.
Mhm.
Wie du schon sagst, ich reite sehr, sehr gerne sensible Pferde. Manchmal sind sie leider für den Turniersport zu sensibel. Die gibt es auch. Es gibt auch Pferde, da lernst du, die werden zwar besser, aber du lernst es ihnen nie wirklich.
Mhm.
Und ich finde einfach, und das gibt es heute auch schon, sensible Pferde, die trotzdem faul sind.
Mhm.
Das hat man mit der Zucht tatsächlich hinbekommen. Sensible Pferde, die aber nicht davonlaufen wollen.
Ja, im Kopf schnelle Aufgabe, also schnell lernen, aber körperlich nicht übersensibel, vor allem am Schenkel. Ja. Ne? Das
genau.
ist so das Ideale.
Und das weißt du ja,
das
gibt so Pferde, die reitest du ein, wo die hängen den Kopf nach 10 Tagen schon genau dahin, wo er sein muss, und die bewegen den immer weg. Die sind in der Idealposition, die haben die Ohren immer bei dir,
mhm.
und da weißt du ganz genau, da betest du, egal wo du hinbetest oder ob du da auch nicht betest, aber so innerlich denkst du immer dann, oh, hoffentlich hat das Pferd genügend Potenzial, weil mental, das merkst du schon relativ früh, ist der ein Kracher.
Ja, ja, genau.
Die genügend Sensibilität, aber die werden nicht unruhig.
Ja, ja, oder auch, also ich kategorisiere immer in klemmig und, also triebig und mehr vorwärts, ne? Also
ja, genau. Ja.
Und dann kannst du ja auch kategorisieren in extrovertiert und introvertiert.
Ja, ne? Genau.
Die extrovertierten Pferde, das ist ja beim Hengst, ist ja eher extrovertiert als introvertiert, die vertragen auch besser mal, wenn du dann mal sagst, mach das mal nicht, weil die introvertierten Pferde haben Angst und dann haben sie Angst, einen Fehler zu machen und dann kommst du gar nicht mehr dran. Ne? Also man kann Pferde ja so ein bisschen unterscheiden und dann hast du ja noch, ob die am Schenkel sensibel sind oder am Maul sensibel sind, da gibt es ja wirklich verschiedene Stufen und es ist natürlich, mutige Pferde sind auch gut, auch in der Show. Ich meine, bei euch geht das, ihr reitet ja nicht so viel am Rand, wenn wir im Trail an durchhängenden Zügel reiten und die glotzen halt in Slow-Mo, haben die auch viel mehr Zeit. Bei euch sind die ja schon ein bisschen beschäftigt da, ne?
Sie sind beschäftigter, aber trotzdem, man muss heute, ich sage es ja, auch im Leistungssport, die Luft ist einfach sehr dünn.
Mhm.
Du brauchst einfach ein Pferd, was aufpasst von vorne bis hinten. Da kannst du dir auch nicht mehr irgendwie mit irgendwas ablenken. Das geht heute nicht mehr. Das ging vielleicht vor 10 Jahren. Heute geht es definitiv nicht mehr. Ja.
Arbeitest du denn mit Stimmsignalen?
Beim Abschalten, bei wo immer, klar, beim Einhalten vom Turn.
Okay.
Beim schneller machen, aber es geht immer einher mit dem Körper.
Mhm.
Man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich auf dem Pferd drauf sitze, und das kann so ausgebildet sein, wie es will, und da haben mich die Gunners zum Denken gebracht, weil die hören ja nichts.
Mhm.
Warum hören die? Trotzdem sagst du wow, weil mit wow dein Körper gewisse Signale aussendet. Und wenn du nicht wow sagst, dann kriegt er diesen wow-Sitz nicht.
Mhm. Mhm.
Und warum stoppen die genauso auf wow, obwohl sie nichts hören?
Mhm.
Und wenn du wow sagst zu deinem Pferd und reitest aber mit dem Körper genauso weiter, als ob du nicht stoppen wolltest, dann hält er auch nicht an.
Ja, ja.
Das tut er nicht. Also mehr oder weniger hört dein Pferd, und das ist auch so, viel mehr auf deinen Körper, weil Körpersprache ist auch das, auf das, was ein Pferd generell viel mehr hört wie auf Stimme. Körpersprache viel mehr. Ich benutze die Stimme aber mehr oder weniger für mich, weil wenn ich dann klack und den Zirkel schneller will, dann mache ich das automatisch natürlich auch mit meinem Sitz.
Mhm.
Wenn ich easy sage zum Abschalten, dann mache ich das automatisch auch mit meinem Sitz.
Mhm.
Und wenn ich wow sage, dann ist es auch immer der Sitz.
Mhm.
Und rein theoretisch könnte ich wahrscheinlich die Stimme weglassen, die Pferde würden. Also die Pferde hören mehr auf meinen Körper, wie auf Stimme.
Ja, es hilft vielleicht auch den Menschen so, sich in den Modus zu
bringen. Genau,
vollkommen
eben.
Satz, ne? Ja, das ist vollkommen richtig. Was ist denn, ich habe mal ein Pferd probegeritten, einen Rainer, und der war halt für mich falsch rum trainiert, was für den Rainer richtig war. Die lehnen sich nach vorne im kleinen Zirkel und nach hinten im großen. Machst du das auch so rum? Ich glaube,
ja.
Die Idee war, weil am Rundown lehnst du dich ja auch nach hinten, damit es die gleiche Sitzhilfe ist.
Also ich mache halt zum Beispiel im Zirkel mein Bein dran, um das Pferd schneller zu kriegen. Im Rand dann mache ich es aber weg, um es schneller zu kriegen.
Mhm.
Und zwar ganz einfach da, ich will im Rand dann mein Bein, je schneller ich reite, will ich es weghaben, dass wenn ich wo sage, ich meinen Körper nicht mehr so verstellen muss, sondern ich mache es, je weiter ich dem Stopp näher komme, schneller muss das Pferd laufen.
Mhm.
Das heißt, am Rand dann, je weiter ich mein Bein öffne, desto schneller muss das Pferd laufen.
Mhm.
Und dann muss ich nachher nur noch wow sagen. Das heißt, das Pferd kann mich nicht mehr antizipieren. Wenn ich im Rand dann mein Bein dran mache und muss bei wow das Bein schnell wegkriegen, dann wird immer das Bein ein ganz kleines Signal vorher schon preisgeben, dass ich stoppen will. Und dann antizipiert ein Pferd es. Und dann kommt halt nicht mehr der Stopp zustande, den ich will.
Ja, das
heißt,
ja,
das Pferd nimmt das Wow vorweg, bevor ich Wow gesagt habe, weiß das Pferd schon, jetzt kommt es gleich, weil ich das Bein wegnehmen muss. So, das kann ein Pferd lernen, das ist so ein Lernprozess. Sage ich jetzt einfach mal so, das ein Pferd mit Bein weg schneller machen, ein Pferd mit Bein trennen schneller machen. Man macht ja auch heute in der Pleasure mit Bein trennen ein Pferd langsamer, kann es aber mit Bein trennen trotzdem auch wieder schneller machen. Mhm. Und so ist es ja im Trainingssport heute auch oft schon so, dass ich im langsamen Zirkel das Pferd mit dem Bein langsamer versammle, wie auch schneller versammle. Das heißt, ich kann ja das kommt ja ein bisschen durch die Versammlung, das heißt, Bein ran, ich habe da das Bein immer ein bisschen weiter vorne, um es zu verlangsamen, wenn ich es ein bisschen weiter hinten habe, habe ich das Bein dran, um in der Versammlung zu verlangsamen, habe ich das Bein weiter vorne dran, um es in die Versammlung zu treiben mit etwas mehr Tempo, habe ich das Bein weiter hinten dran. Genau. Und so kann ich das natürlich mit dem Lehnen auch machen. Ich lehne oft nach vorne, wenn ich merke, dass ich ein sehr sensibles Pferd reite. Ich habe abgeschaltet und da bin ich jetzt ein bisschen nach vorne gefallen beim Abschalten, weil das Abschalten war vielleicht ein bisschen doll. Und da bleibe ich dann. Da setze ich mich auch nicht mehr hin. Da bleibe ich da gerade sitzen, weil einfach ein sensibles Pferd in der Arena,
da will ich
jetzt auch nichts mehr riskieren. Da bleibe ich dann genau in der Position und gehe auch mal so ein bisschen nach vorne. Aber wenn ich merke, okay.
Also machst dich wieder leicht.
Also mache ich dann wieder leicht, mache ich mich wieder leicht. Aber wenn ich merke, das Pferd fängt an, so ein bisschen Gang zu bekommen unter mir und ich merke, oh hoppla, dann nehme ich vielleicht auch. Bei manchen nehme ich das Gesäß richtig rein, weil ich merke, die vertragen das. Bei manchen mache ich mich einfach leicht, weil ich merke, okay, da will ich jetzt nichts mehr riskieren.
Okay, aber du machst jetzt nicht so wie manche, die sich wirklich richtig nach vorne lehnen.
Trax Mersal zum Beispiel macht das so. Und viele gehen auch her, Tim McVay, Kate McCutcheon habe ich schon gesehen, die machen das sehr viel auf dem Rand. Und die letzten paar Meter lehnen die sich beim sehr erfahrenen Pferd nach vorne. Nochmal kurz vorher, um das Pferd schneller zu bekommen. Ja, um sich dann wieder nach hinten zu schmeißen, um zu stoppen. Das sind aber so alles so, sagen wir mal, sind so Nuancen, die man manchmal halt macht, die auch einen guten Showman ausmachen, weil er sagt, da probiere ich mal was anderes aus und davon lebt das ja. Ich meine, irgendwann, wenn ein Pferd die 20. Training gegangen ist und so unterscheiden sich die Pferde ja auch nicht, dann werden sie schlau.
Das ist ja auch der Grund des Fenstens. Das erkläre ich immer allen Leute, die das nicht kennen, sagen, das ist ja ganz furchtbar. Aber das Pferd soll ja lernen, bis zur Wand den Speed zu halten. Es geht keinsterweise darum, dem Pferd an der Wand diesen Stopp beizubringen. Es geht ja eigentlich nur um Speed. Dass die am höchsten Speed wie eine Kurve, ne? Dass sie da stoppen und nicht vorher schon.
Und dass sie vor allem mal den Rundown lernen und dass die vielleicht auch mal stoppen lernen. Ohne dass ich die traktieren muss. Also im Endeffekt ist es fürs Pferd ja relativ gut, weil die stoppen irgendwann von alleine in die Wand rein.
Genau.
Ja, die stoppen irgendwann da und können es im Prinzip schon, obwohl sie es vielleicht mit Warnock-Hard in Verbindung bringen.
Ja, ja.
Das ist ja mit Fensen oder egal, die Diskussion haben wir jetzt, wir haben mit Kai Windrich wieder gehabt, mit Hoppeln und so weiter und so fort. Alles kann man ja machen und ist ja auch gut, aber man muss es können.
Genau.
Das ist das Schwierige im Reitsport, ist ja immer, man muss es können. Natürlich beanspruchen dieses Können viele Reiter für sich, obwohl sie es nicht können.
Ja.
Ich beanspruche es ja auch für mich, obwohl vielleicht andere sagen, der kann es halt nicht. Aber ich finde schon, dass ich es kann. Es gibt wahrscheinlich andere Leute, die sagen, der kann es nicht, der Ludwig.
Obwohl man sieht ja auch am Pferd, ob das Pferd es versteht. Und die guten Leute hören ja im richtigen Moment auf und nehmen den Druck weg.
Ja, oder lenken. So, sind wir mal ganz ehrlich, uns hat es alle, wir laufen die Treppe runter und uns haut es auf die Schnauze. Wie oft sind wir schon die Treppen runtergerutscht, weil wir unachtsam waren? Das passiert. So, auch im Pferd passiert es. Auch im Pferd rasselt mal, sage ich einfach mal, vertut sich da mal beim Fenzen. Und dann liegt es aber an mir, ob ich den da reinrasseln lasse, ob ich den rechtzeitig wegziehe. So. Ich kann ja natürlich mit 180 Sachen da reinrasseln lassen. Auch das, muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht immer so schlimm, wie es gemacht wird. Weil wir sind mal einmal gegen die Wand gesaust. Das tut zwar weh, aber da schüttelt man sich zweimal und dann ist gut. Und dann muss man auch nicht immer davon ausgehen, dass der Reiter schuld war, weil er es da reingetrieben hat, sondern da hat sich das Pferd halt auch mal verschätzt. Das passiert. Also wenn ich dem Pferd das Fenzen beibringe, dann werden die am Anfang stoppen die immer vor dem Zaun und irgendwann werden, und ich reite die nicht aktiv in den Zaun, sondern ich lasse die nur im Zaun. Also wenn die vorher stoppen, dann reite ich die im Schritt bis an den Zaun ran. Dass die einfach lernen, mit dem Kopf am Zaun ist es angenehm. Da lässt er mich ausruhen. Und irgendwann werden die immer mutiger und irgendwann werden die auch mal zu mutig. So. Und da merke ich auch mal, oh hoppla, der hätte schon längst stoppen müssen, weil das kriegt man nicht mehr gestoppt vom Zaun. So, dann muss das halt auch mal wegziehen. Da kann auch mal eine leichte Tuschierung mit der Bande, das kommt auch mal vor. Mhm. Und auch du kennst es, da gibt es ja auch so Spezialkandidaten bei den Pferden, die lassen es total tatsächlich drauf ankommen. Ich hatte mal einen Pferdjoggers Enterprise, der hat es mit Absicht gemacht, der hat immer rechtzeitig gestoppt und hat dann noch, weil er den Zaun liebte, mit dem Kopf gegen den Zaun geknallt, obwohl er schon längst stand. Also es gibt da Spezialkandidaten und man muss das auch nicht immer so, man muss da schon differenzieren, wie was passiert und warum was passiert. Man kann nicht immer den Reiter dafür verantwortlich machen, man kann aber auch nicht immer den Reiter aus der Verantwortung nehmen. Aber wie das immer mit allem so ist, gewisse Techniken, gewisse Trainingsmethoden, die sind nur für erfahrene Hände, gewisse Gebisse, gewisse Sporen, da können wir jetzt lang diskutieren, die gehören, das war schon immer so,
ja.
Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben, die gehören in erfahrene Hände, jemand, der sich damit auskennt.
Ja, auch, du kannst ein Pferd mit einem Knoten auf der wehtun, sage ich immer. Ne? Also so, das ist einfach immer die Frage des Umgangs.
Die Frage ist immer, ob man das dem, ob man, wenn ich es dem breiten Sportreiter nicht zeige, dann heißt es, ich verheimliche ihm was.
Ja.
Wenn ich es ihm zeige, dann muss ich Angst haben, dass er es morgen selber probiert.
Ja. Das ist auch ein bisschen schwierig in der heutigen Gesellschaft. Auf der einen Seite ist Social Media Werbung für uns alle. Ne? Wir haben ganz natürlich. Andere Reichweiten, man muss keine Zeitung.
Wir müssen immer für 2.500 Euro im Western Horse oder in irgendeiner Zeitung inserieren,
genau.
Was unwahrscheinlich viel Geld gekostet hat, sondern wir können heute umsonst unsere Werbung auf Facebook machen. Aber, aber
ich finde, ich war auch gestern auf der Quitana, ich finde, es fehlt manchmal diese Mitte. Ne? Es gibt diese ganzen Liberty Stars, Grand Prix Reiter und dann gibt es die ganzen Wendys und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber...
Nein, Wendy war von Pferdereitsport unwahrscheinlich wichtig, weil
genau. Man
bringt viele Kinder aber viele bleiben halt Wendys.
Ja, im Endeffekt muss man sich selber fortbilden, um dem Pferd gegenüber einen guten Job machen zu können. Egal, ob ich ausreiten möchte, egal, ob ich Pleasure oder Trail reiten möchte, egal, ob ich Training reiten möchte. In echt müssen viele Leute an sich arbeiten und sich einen Profi suchen. Und da hat man natürlich auch leider Profis, die inkompetent sind oder unfair oder persönliche Sachen da an dem Tier ausleben. Die gibt es ja überall. Aber deswegen ist da wichtig, auch zu zeigen, wie es anders geht. Und die Catherine Dufour, das ist eine dänische Dressurreiterin, Olympia etc.,
ja.
Die war gerade im Podcast bei WeHorse und die hat gesagt, sie würde gern viel mehr Realität posten, aber sie kann das nicht. Weil sobald das Pferd eine Sekunde hinter der Senkrechten ist, geht's da los auf ihrem Instagram-Kanal. Und diese ganzen Leute, die keine Ahnung haben, machen sich da eine Meinung. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, man möchte eigentlich gern zeigen, wie es läuft und authentisch und ehrlich sein. Und das gelingt mir, glaube ich, auch. Aber auf der anderen Seite muss man echt auf der Hut sein heutzutage, ne?
Es gibt halt immer mehr Pferdeliebhaber, die keine Pferdekenner sind.
Ja.
Und das ist das Problem. Pferd wird immer mehr zum Breitensport. Man geht halt mit dem Pferd spazieren, man macht dies und sell und jenes. Man hat ja auch viel, heute hat nicht nur Leute Hunde, die Hunde brauchen, sondern heute hat jeder einen Hund.
Mhm.
Und also ich sag's mal so, 99% aller Leute, die Hunde haben, haben keinen blassen Schimmer. Also was ein Hund ist, wie er tickt und so weiter und so fort. Die züchtet man sich halt so klein, dass man sie am besten auch gar nicht mehr so wirklich laufen können. Selbst wenn sie beißen, ist es nicht schlimm, weil die tun keinem mehr weh.
Ja.
Dass der Hund nicht schon erfunden wurde mit dem Henkel am Rücken, dass man einfach tragen kann die ganze Zeit. Also der Hund inklusive Tasche, so wie ein Känguru gezüchtet wurde, das wundert mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so ist es mit dem Pferd halt leider auch. Natural Horsemanship ist total in, aber ist im Prinzip meiner Meinung nach genau das gleiche wie Reiten, nur vom Boden weg. Natural Horsemanship hat früher dazu geholfen oder, sag ich mal, oder auch Führtraining. Früher hat man Führtraining gesagt, heute machen wir ein bisschen neue Wörter. Das verhilft gewisse Sachen einfach schon, wenn man später aufs Pferd sitzt, zu vereinfachen.
Mhm.
Und ein Pferd in gewisse Lernbahnen, gewisse Lernschemen beizubringen, die es aber eh schon kennt.
Mhm.
Weil man wendet ja nichts an, was ein Pferd nicht schon kennt, weil man kann einem Pferd ja nur in Pferdesprache entgegenkommen und nicht in Japanisch. Das wird es nie lernen. Also können wir so lange versuchen, wie wir wollen, geht nicht.
Mhm.
Aber es kann Pferdisch. Das heißt, ob du das neben dem Pferd machst oder neben dem Pferd ist es gerade ziemlich Hype, weil da tut man dem Pferd anscheinend nicht weh.
Ja, die Leute sind Pferd auch souveräner. Die trauen sich mehr.
Ja, die trauen sich mehr. Und es ist natürlich auch einfacher.
Ja.
Wir sind nicht oben.
Ja.
Das Pferd kann uns nicht in eine Position bringen, wo wir selber Angst bekommen.
Ja, ja.
Muss da auch sagen, ganz ehrlich, wenn vom Boden aus ein Pferd mal steigt, dann steigt es halt.
Mhm.
ich stehe mit beiden Füßen, ich mache einen Schritt zurück, dann bin ich weg.
Ja, ja.
Wenn du mal oben sitzt, dann weißt du ganz genau, wie der Arsch auf Grundeis geht, wenn das Pferd mal in so eine gewisse... Mhm. So. Da fragen sich natürlich jetzt schon viele, warum muss das Pferd überhaupt einmal steigen, warum muss man das Pferd überhaupt so weit bringen und so weiter und so fort. Aber man muss ja auch mal, ich sage immer, geh zurück, hat eigentlich schon mal jemand eine Wildpferdeherde beobachtet? Oder nur mal unsere Zweijährigen, wenn sie sich da draußen prügeln, das ist nicht immer schön.
Ja, schwarz oder weiß, ehrlich, das vertragen die aber ganz gut.
Nee, und die klopfen sich, und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, und wenn da ein Pferd steht und der tut gerade nicht richtig an der Heuraufe, dann dreht sich der andere rum, da gibt's drei Signale und dann holt der aus,
ja.
Und dann klopft der 20 Mal in den Ranzen von dem anderen rein und ist mit voller Wucht, wo du daneben stehst, wo ich eingreifen will, schon sag, so, eigentlich tun sollte, das ist Pferdesprache.
Ja, und was machen viele, wenn die es sagen? Die holen das Pferd aus der Herde und sperren es lieber allein in die Box.
Ja,
weil
genau,
das Pferd draußen eine Macke bekommt.
Ja, genau.
Ist ja auch die falsche
Tierlinie. Ja, der kann sich nicht in die Herde integrieren und so weiter und so fort und bla bla bla. Und ich hab früher diese Bosniak-Araber-Studie, von der ich im ersten Teil mal gesprochen habe, die hatte mit 20 Jahren noch einen Fohlen.
Mhm.
Und die hat das Fohlen verklopft von morgens bis abends. Und wir haben uns tatsächlich überlegt, das Fohlen ihr wegzunehmen.
Mhm.
Wir haben gedacht, vielleicht ist sie schon zu alt, vielleicht blickt die es nicht mehr ganz, schon so senil oder irgendwas. Wir haben es da gelassen. Und als wir das Fohlen eingeritten haben, wussten wir, warum sie das gemacht hat. Das war ein sehr renitentes Ding.
Mhm.
Okay? Und das ist einfach so. Pferdesprache ist Körpersprache und da geht es körperlich zu.
Mhm.
Und das Schlimme ist nie, da kommen wir Sporen, Gebiss und so weiter und so fort. Mit dem alles kann ein Pferd sehr gut umgehen. Weil es immer Druck und Nachlass ist. Das ist Pferdesprache, Druck und Nachlass. Andeuten, verstärken, durchsetzen. Für Ohren anlegen, Gebärdensprache, mit rüberbeißen oder mit rüberkommen. Also mit dem Kopf rüberkommen, andeuten. Du pass auf, hier scheppert's gleich. Wenn nichts passiert, umdrehen und dann scheppert's. Aber richtig. Und zwar, da werden keine Gefangenen gemacht. So, das ist die Sprache, die ein Pferd versteht und alles andere versteht es nicht. Und da muss man sich klar sein, ein Pferd kann sehr wohl mit sehr viel Härte umgehen und kann auch mit viel mehr Härte umgehen, wie es der Mensch in Wirklichkeit bringen kann.
Mhm.
Es kann nicht damit umgehen, wenn die Härte, wenn das Richtige kommt, nicht aufhört.
Mhm.
Das heißt Druck und Nachlass. Das heißt, ich als Reiter, ich deute an, ich verstärke meine Hilfe und irgendwann puffe ich das Pferd auch mal so stark, dass es mal sein muss. Nur, dann muss es auch aufhören, wenn das Pferd in die richtige Richtung kommt. Und das müssen immer die gleichen Regeln sein. Ich kann die Regeln nicht jeden Tag ändern.
Mhm.
Das macht einen guten Horseman aus. Mhm. Nicht, dass der da mal mit der Gerte oder dass der da mal... Es sind unschöne Bilder, ich mache es nicht. Aber auch im richtigen Augenblick, wenn es mal richtig scheppert und ich mal ein Pferd an der Hand habe, was das, wenn es den anderen schlägt und ich stehe da dazwischen, dann nehme ich auch mal meinen Fuß und hau dem das Pferd in Ranzen. Das kann ich auch sagen, das kann ich auch vertreten. A, weil ich da in der Mitte stehe und weil ich nicht sterben will.
Mhm.
B, weil ich in der kleinen Herde, Pferd und ich, der Chef bin und mich da auch mal geschwind durchsetzen muss.
Ja, ja.
So, würde ich nie meinem Reitschüler sagen, soll er machen und so weiter und so fort, aber im Eifer des Gefechtes bleibt mir vielleicht auch mal gar nichts anderes übrig.
Genau.
Ist auch nicht gutes Horsemanship, kann man anders lösen, aber vielleicht in manchen Situationen nicht.
Ja, ja.
So würde ich nie ein Pferd trainieren, da gibt es ganz andere Mittel, da gibt es bessere Mittel, da gibt es schönere Mittel. Aber, wie lange Rede, kurzer Sinn, ein Pferd kann unwahrscheinlich viel Druck ab. Weil es ein Fluchttier ist und nirgendwo ist die Sprache härter wie bei einem Fluchttier. Wir persönlich, deswegen können wir vielleicht gar nicht so arg gut damit umgehen, sind keine Fluchttiere. Wir sind eher dem Wolf viel näher.
Beute.
Ja, genau. Wir sind nicht die, die Angst haben müssen, dass wir gefressen werden, sondern wir sind die, die die andere fressen.
Ja, ja.
So ist unsere Körperschaft. Deswegen, wir sind aber auch die, die im Rudel uns gegenseitig lieben. Und das ist bei Wölfen ja auch so. Die fahren sich mal an, aber da gibt es andere, die sind eigentlich untereinander viel lieber.
Mhm. Ja.
Deswegen können wir das, die Härte, die ein Pferd manchmal braucht, auch gar nicht verstehen und vermenschlichen dann die Pferde.
Ja.
Und da kommt ja diese ganze Krux raus. Das heißt, im Endeffekt ist das ja alles nicht mehr Pferdesprache. Da hapert es einfach bei vielen, dass man einfach gern vermenschlicht. Jedes Mal, wenn ich meinem Pferd, einem Hengst, über die Nase lang mache, ich auch, war ich unkonsequent. Das macht ein Hengst beim, das macht ein ranghoher Hengst beim rangniedrigen nicht. Ja. Basta, fertig, ja, aus. Ja, ja. Und jedes Mal, wo ich das tue, bin ich inkonsequent und verweichliche die Regeln wieder. Mhm. Aus Menschensicht sagen wir, der liebt sein Pferd. Mhm. Tue ich ja. Wenn ich einen guten Ritt gehabt habe, dann nehme ich mein Pferd in den Arm, knutscht den auch noch ab. Tut meinem Pferd überhaupt nicht gut. Bringt meinem Pferd überhaupt nichts. Kann mein Pferd da überhaupt nicht damit umgehen. Ein Mensch, dem was Gutes tut, der kann damit umgehen. Ja. Aber ein Pferd kann sich dafür überhaupt nichts kaufen. Mhm. Das gibt's in der Pferdewelt auch nicht. Das tue ich, um mich zu befriedigen. Genau. Und um natürlich meinem Pferd Danke zu sagen, aber ja. Danke zu sagen ist das... Fürs Pferd, danke ist es fürs Pferd im Endeffekt nicht.
Ja, das ist ja mal dieses Vermenschen, du hast vollkommen recht. Und auch diese Grauzone, ne? Dass die viele die ganze Zeit in der Grauzone sind, anstatt mal schwarz oder weiß. Und was du auch gesagt hast, das Pferd lernt ja in dem Moment, wo du den Druck wegnimmst. Ja. Ich nenne es immer Klingeln, Klopfen, Tür eintreten, habe ich meinen Vater. Ne? Ja, immer genau. Diese Stufen aufbauen. Ja. Aber ich kann nur die Tür eintreten, wenn ich mir sicher bin, dass das Pferd was ich von ihm will. Wenn das Pferd mich überhaupt nicht versteht, weil wir ja noch eine andere Sprache sprechen, darf man auch nicht immer gleich den Druck erhöhen. Das siehst du leider auch sehr viel. Das Pferd tut es nicht, also wird sofort der Druck erhöht. Zu schnell, anstatt in diesen Stufen.
Oder das Pferd reagiert, vielleicht in die falsche Richtung, und dann darf man den Druck auch nicht erhöhen. Ich sage oft, das Pferd reagiert doch schon auf deine Hilfe. Wart doch einfach nur, bis das Pferd das richtige Loch findet, genau. Mit dem du aufhörst. Das heißt, in dem Augenblick, Pferde steigen oft oder entziehen sich durch Rückwärtsrichten, weil der Druck zu schnell erhöht wird. Das heißt, du machst Druck, ein Pferd geht dagegen, und wenn ein Pferd dagegen geht, sage ich, ist das schon mal die Hälfte geschafft. Weil dann weiß ein Pferd schon, mit dieser Situation bin ich nicht zufrieden. Mhm. Jetzt muss das Pferd nur noch rausfinden, wo ich aufhöre. Wo hört der Druck auf? Bei vielen Leuten sagen, die gehen dagegen und dann gehen die erst richtig dagegen und dann kommt das auch beim Pferd wie beim Menschen auch. Dann steht das Pferd mit dem Rücken an der Wand und dann fängt es an, sich zu wehren. Mhm. Und dann kommen die unschönen Bilder.
Falsch ignorieren.
Geht uns aber genau gleich. Ja. Das heißt, wir bekommen ja im Alltag auch Druck. Ja. So, dann reagieren wir vielleicht nicht immer ganz richtig. Mhm. Dann wird der Druck mehr. Mhm. Und irgendwann stehen wir mit dem Rücken zur Wand und dann flippen wir aus. Ja. Okay, das ist bei uns im Prinzip, obwohl wir eine ganz andere Spezies sind, genau das Gleiche. Ja. Und beim Pferd auch. Ein Pferd kann, ja, ein Pferd, man sagt immer, man hat ja schon ein neues Wort für Druck erfunden.
Weil, darf man ja nicht mehr sagen.
Das darf man ja auch schon immer sagen. Da drehe ich ja also mal schier durch. Aber dann erkennt man einfach, dass es einfach viel zu oft nur Pferdeliebhaber sind, was ich ja toll finde. Mhm. Pferdeliebhaber, aber einfach keine Pferdekenner. Mhm. Und durch das ganze Social Media und durch das ganze, was man heute auch alles so macht, ermöglicht es ja auch viele Nicht-Kenner einfach da mitzureden und ihre Meinung kundzutun, einer großen Bandbreite an Leuten.
Es ist einfach. Also Pferdetraining hat so ein paar, ich glaube, viele gute Trainer sind so von der Basic her gleich, aber natürlich verschiedene Techniken, verschiedene Schwerpunkte. Und deswegen sagt mein Vater und auch meine Mutter immer, es gibt gutes und schlechtes Reiten.
Ich sage immer, Pat Parelli denkt immer, dass Monty Roberts ganz anders ist. Monty Roberts denkt, dass Pat Parelli ganz anders ist, aber im Endeffekt sind sie beide gleich. Ja, genau. Das benutzen beide die Pferdesprache. Der eine kommt von rechts, der andere kommt von links. Ja. Das mögen die beiden nicht hören. Und wenn das jetzt irgendein Monty Roberts oder Pat Parelli-Jüngling hören, dann fahren die wahrscheinlich aus der Haut, wie man sowas sagen kann. Aber im Endeffekt, das ist meine Meinung. Da gibt es mehrere, da gibt es Rehhand und wie sie alle heißen. Funktionieren tut das Ganze nur, wenn man die Pferdesprache anwendet. Dem einen ist das Reiten ein bisschen wichtiger, dem anderen ist das, die Ausbildung vom Boden ein bisschen wichtiger. Der eine steigt von rechts auf, der andere von links, sage ich immer. Ja. Völlig wurscht. Das Pferd lernt immer nur dann, wenn es die Pferdesprache ist.
Ja, und dann musst du auch immer gucken, was für ein Pferd hast du da gerade, was vielleicht bei dem einen Pferd super funktioniert hat. Das ist ja so komplex in unserem Job und deswegen werden wir ja, also ich bin jetzt 38 und ich werde gerade erst gut, würde ich sagen, und ich werde noch viel besser. Das ist das Coole an unserem Job. Wir werden ja mit jedem Pferd und jedem Schüler besser. Und das ist ja gerade für die Laien, das ist alles so komplex, es gibt so viele Angebote, jedes Pferd ist anders. Ist das ja auch wirklich sehr, sehr schwierig, keine Frage. Ne? Aber im Endeffekt sieht man ja, ob es dem Pferd gut geht. Also ist das,
weil ich würde aber der Pferdeliebhaber, der kein Pferdekenner ist, auch sehen. Also ich sage, wenn ich immer wieder sehe, du musst ihm nur in die Augen schauen. Dann sag ich immer, Pferd ist ein Fluchttier. Das hat keine Mimik. Mhm. Du kannst dem Pferd nicht in die Augen schauen. Da sage ich, das, wenn sich ein Pferd über die Augen verraten würde, dann wäre es kein Fluchttier. Mhm. Das heißt, du kannst einem Menschen in die Augen schauen. Der hat eine Mimik. Der lässt es sofort wissen. Aber der reine Pferdeliebhaber, der wird sich davon nicht abbringen lassen, obwohl das erwiesen ist. Das Pferd hat so eine geringe Mimik, die erkennen wir fast gar nicht.
Das Ohrenspiel im Endeffekt.
Und wir erkennen auch oft einmal, du kannst ein Pferd fotografieren, wenn es schlapp ist, wenn es müde ist und in der Sonne gerade badet, dann sieht es genauso aus, wie wenn es krank ist. Weil es einfach gerade so ganz schlapp da hängt. Geht uns ja nicht anders, wenn wir krank sind und irgendwo im Bett liegen oder wenn wir gerade so einfach nur so da flänzen, weil wir gerade faul sind, dann sieht das Bild gleich aus.
Ja,
kannst es aber ganz anders untertiteln. Wie oft lese ich das? Man muss ja dem Pferd nur mal ins Gesicht schauen, dann sieht man, dass es dem Pferd nicht gut geht. Tut man eben nicht.
Ja.
Also natürlich gibt es gewisse Anzeichen, wie wenn man ins Auge schaut, wenn das Weiß nicht mehr ganz weiß ist und so weiter. Aber das meinen die Leute ja gar nicht damit.
Sondern
das ist der Gesichtsausdruck, den das Pferd aber nicht hat.
Ja, das stimmt.
Sonst würde er. Ja, das sind gewisse Sachen, da fahre ich natürlich gern mal aus der Haut, wenn ich sowas lese. Nichtsdestotrotz, Linda, du und ich, wir leben davon. Wir leben davon, Leute, Pferdeliebhaber aufzuklären, ihnen das beizubringen, dass sie vielleicht irgendwann das aus Pferdeliebhabern auch Pferdeliebhaber und Pferdekenner werden.
Genau. Und dass die Leute eine gute Zeit mit ihrem Pferd haben, egal auf welchem Level. Ne?
Das genau.
Im Endeffekt ist ja unser Job auch als Trainer, und das ist vielleicht, wo wir noch kurz darauf eingehen können, für die Jungtrainer, erstmal wie lang dieser Weg ist und dass es dann unser Job als Trainer ist, wenn es nicht das eigene Showpferd ist, aber auch selbst in der Regel die eigenen Showpferde werden ja am Ende die Showpferde von den Kunden, auch bei dir.
Ja.
Und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, ne?
Ja, obwohl ich schon die meisten Kunden, die ich habe, da reite ich die Pferde sogar ich und sie auch.
Mhm.
Ich sag's mal so, im Trainingssport heute kann ich ein Pferd für mich fast so trainieren wie für Nonpo. Und ein Pferd lernt sehr schnell den Nonpo, die leichte Schärfe, die ich vielleicht im Training noch habe, dass es die rausnimmt. Gutes Pferd macht es ganz schnell, geht innerhalb von 2-3 Einheiten von alleine. Und oft ist es ja so, dass ich dem Nonpo nicht unbedingt beibringe, wie man dem Pferd es beibringt.
Sondern wie er es abruft.
Mhm. Weil im Nonpo das beizubringen, dann hätte er ja die Zeit wie ich.
Ja.
Dann müsste er auch die Zeit haben wie ich. Und die Erfahrung bräuchte mehrere Pferde und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele Nonpros, die relativ viel ihrem Pferd selber beibringen können.
Mhm.
Aber es gibt auch die, die relativ erfolgreich sind. Und das muss man auch erst mal lernen. Ich sage immer, lern du mal in der Arena zurechtzukommen. Dann bringe ich dir vielleicht mal ein paar Sachen bei, wie man es macht. Und manchmal... Ja, das sind ja immer so, wie soll ich sagen, manche Sachen, die ich ihm für die Arena beibringen muss, kommen ja schon in den Bereich rein, wo ich ihm erklären muss, wie kommt es zustande, dass das Pferd es überhaupt macht. Aber, und viele Nonpros, die können die Knöpfe halt drücken, fast besser wie ich. Also gibt Nonpros definitiv, die können ein Pferd besser schauen wie ich. Obwohl ich glaube, dass ich es relativ gut kann.
Ja,
weil es gibt ja immer einen, der es besser macht. Aber sie können es halt nicht trainieren.
Ja.
Vielleicht schauen sie deswegen, habe ich mir auch schon oft überlegt, genau deswegen besser, weil sie nie wissen, was das Pferd manchmal nicht macht.
Ja, und die sind natürlich auf dem Turnier, wenn die ein, zwei Pferde haben, ganz anders wie wir, wenn wir mit 10, 15 Pferden auf dem Turnier sind, für alles zuständig sind, abgeritten sind, gucken, wann der nächste Kunde auf dem Pferd sitzt, gucken, wann das nächste Pferd warm geritten wird.
Adaptieren aufs neue Pferd, gerade von einem runter.
Also wir haben ja viel mehr im Kopf.
Ja. Und wenn du trainierst und wenn du einen Stopp trainierst, dann weißt du auch, wie oft dein Gaul bisher durch, oder dein Pferd, Entschuldigung, im Schwäbischen darf man Gaul sagen, wie oft dein Pferd durchgelaufen ist, bis es den Stopp so gemacht hat. Das hast du immer im Hinterkopf.
Ja.
Der Kunde, der das nachher reitet, der hat es nicht im Hinterkopf, weil der hat es gar nicht gesehen.
Ja, das stimmt. Die ganzen Funktionen haben die zum Teil gar nicht präsent. Ne?
Der hat volles Vertrauen, der sagt, wenn der Ludwig sagt, reit da runter, sagt da unten, wow, dann wird das schon so passen.
Wird es gar nicht hinterfragt.
Ja, genau.
Auf der anderen Seite macht ein guten Non-Pro ja auch wieder aus, wenn die Plan A, B und C haben. Das heißt, wenn das Pferd drückt, können die das dann auch doch mal korrigieren. Das macht dann wieder die Erfahrung aus.
Ja.
Genau. Sehr schön. Aber das ist natürlich, da wirst du mir bestimmt recht geben, eine ganz andere Nummer, ein Pferd zu trainieren und Menschen zu trainieren, oder?
Ja, auch natürlich, natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich beim Pferden leichter. Und ich habe auch da in den letzten Jahren sehr viel gelernt. Früher war ich eher so ein bisschen der harte Knüppel, sage ich mal so. Heute lasse ich viel mehr passieren, weil ich gemerkt habe, der Reiter wird zu nervös. Gern zu nervös oder der... Oder ja, ich nehme den Ton auch gern raus. Ich mag es heute überhaupt nicht mehr, wenn man schreit. Früher habe ich nur geschrien, weil ich dem Reiter die Dringlichkeit vom, quasi ja, übermitteln wollte. Ja, die Dringlichkeit, ja. Wie jetzt was dringlich ist, vom übermitteln wollte, nicht wie dumm er ist.
Ja, ja.
Aber wenn die Stimme bei mir hochgeht, weiß man auch selber, dann geht bei dem der Puls hoch und dann kann er nicht mehr so klar denken. Mhm. Einige schon noch, weil das denn nichts ausmacht. Da kommen wir wieder zum Sensiblen und zum Unsensiblen. Mhm. Der Sensible, der kriegt sofort Puls und der kriegt sofort, oh, jetzt bin ich schon wieder schlecht, jetzt mache ich schon wieder was falsch. Oh, was, der macht dann in dem Fall gar nichts mehr richtig. Mhm. Ja.
Ja, und auch dieses bildliche Erklären und wie du sagst, den Schüler da abholen, wo er steht. Der eine braucht es vielleicht straight und knackig und den anderen...
Sie sind alle genauso unterschiedlich wie die Pferde auch.
Ja, ja,
und das ist, ja...
Und das ist, glaube ich, gerade für uns Reiter, die damit groß geworden sind, total schwierig, weil wir das alles automatisch machen. Sich selbst zu reflektieren, wo liegt denn mein Schenkel? Warum macht das Pferd das denn jetzt nicht? Und da bin ich gerade immer noch im Prozess, das mich selber abzuscannen, zu gucken, warum klappt es bei mir und warum klappt es beim Kunden nicht? Und dann genau zu sagen, der Schenkel, das Bein.
Ja gut, aber da kommen wir dann schon in den Bereich, Linda, das weißt du auch, wo wir dann schon in sehr hoch, auch in den großen Sport des Amateursports kommen, wenn es dann darum geht, sag ich mal.
Ja, ja.
Und da kann man dann auch ruhig mal hergehen und sagen, du, pass auf, ich setze mich mal geschwind drauf, weil ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum das bei dir nicht funktioniert. Mhm. Passiert mir bei meinen Co-Trainern jeden Tag, bei meinen Co-Trainern mache ich es oft einmal gar nicht mehr, dass ich denen erkläre, also den Unterricht gebe, sondern ich sage, ich setze mich mal geschwind drauf, guckst du an.
Mhm.
Weil die sind ja nicht doof, die sehen das genau selber, was er jetzt macht.
Mhm.
Und oft kann man das ja, so wie man es macht, gar nicht erklären, weil man sich selber gar nicht so sieht.
Ja, aber so automatisch ist alles, nicht so bewusst. Ne?
Und man lernt ja auch viel durchschauen.
Ja, ja.
Also früher hat man immer gesagt, der kann es ja gar nicht erklären.
Mhm.
Der muss sich immer aufs Pferd setzen, dass er es dir erklären kann.
Mhm.
Das war früher abwertend. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es gar nicht so abwertend, weil der Mensch ja durch Vision, also durchs Schauen, viel mehr lernt, wie wir denken.
Ja, oder das bildliche Erklären ist ja auch wieder eine Gabe. Ne?
Also wenn heute, ich habe einen Trainer, das ist der Don Beuth.
Mhm.
Der kommt bestimmt kommt 2-3 Mal im Jahr zu mir, weil er einfach für mich der perfekte Trainer ist, nicht weil er war ja in seinem Leben gar nicht so arg erfolgreich, aber er kann es mir einfach gut erklären und ich lasse den immer nur die Pferde reiten, weil ich nicht mehr die Nuancen, die er macht, sehen will, sondern ich kann mit meinem Auge und mit meinem Gedächtnis, sogar ein fotografisches Gedächtnis, ziemlich gut festhalten, die Art und Weise, wie er es macht. Und dann versuche ich das tatsächlich die Tage danach so ein bisschen nachzumachen.
Mhm.
Hilft mir viel mehr, wie wenn der mir sagt, pass auf, jetzt musst du da 2 Zentimeter weiter nach links und 3 Zentimeter weiter nach rechts. Sondern ich versuche die Art und Weise, wie er auf dem Pferd sitzt, so ein bisschen nachzuahmen.
Mhm.
Für ein paar Tage, das verflüchtigt sich dann wieder und automatisch nehme ich dann immer die Sachen, die mir gefallen, mit in mein Programm ein.
Mhm.
Und die mir nicht gefallen, die lasse ich automatisch weg oder nehme sie. Oder manchmal gefallen sie mir nicht, weil ich sie noch nicht kann, nehme ich beim nächsten Mal mit.
Mhm. Ja, oder kommt er dann mal mit.
Also visuell glaube ich, dass man viel mehr lernen kann, wie man bisher gedacht hat.
Ja, ja.
Also ist nicht unbedingt schlimm, wenn dein Trainer sagt, pass auf, ich muss mal geschwind aufs Pferd steigen, weil ich sehe da jetzt so gar nicht so viel.
Mhm.
Ich kann mir gar nicht erklären, warum das Pferd bei dir nicht so funktioniert wie bei mir.
Ja, ja. Dann hast du in der ersten Folge gesagt, dass du früher so starkes Lampenfieber hattest. Hast du da irgendwie so ein Mindset? Was hilft dir auf dem Turnier? Dann hast du natürlich jetzt die Erfahrung, oder wie hilfst du nervösen Schülern?
Also ich hatte mal Glück, tatsächlich, das war die Weltreiterspiele in Aachen 2006, als mein Pferd nicht lief und ich durfte das Pferd von Mike Bartmann reiten.
Mhm.
Und das war für mich, da hatten wir Metallbetreuung vom DOKR, die Gabi Bußmann. Und die hat mir über ein Gespräch, das war gar nicht so lang, unwahrscheinlich viel Selbstvertrauen gegeben.
Okay.
Weil oft einmal kommt diese Nervosität ja aus einem Nicht-Sicher-Sein.
Mhm.
Habe ich, wenn mich heute einer kennt von früher, würde er sagen, der Ludwig, nicht sicher sein. Also,
ja, ich sag immer, du bist eigentlich die Rampensau und die Szene.
Aber oft überspielt man sowas ja.
Ja, ja.
Ne? Gerade mit so ein bisschen extrovertiert und so weiter und so fort. Also bin ich bestimmt auch, aber das mit dem. Beim Schauen hatte ich nie dieses ganz große Selbstbewusstsein.
Mhm.
Und dann musste ich dem Mike sein Pferd schauen, dann hat sie mir mit 2 Wochen gesagt: Pass mal auf, wenn es einer kann, habe ich gehört, dann bist du es.
Mhm.
So, das ist ein Satz.
Mhm.
Das hörst du einmal und dann denkst du: Echt? Dann sage ich, wie kommst du da drauf? Dann sagt sie, das hat der Kai gesagt, das sagen ja alle. Da denkt, da kommst du mal drauf und sagst, wusste ich gar nicht, dass sie so über mich denken. So, und das gibt dir unwahrscheinlich viel ein gutes Gefühl. Da sage ich, und das, du bist in der Nationalmannschaft, weil du in der Ausscheidung besser warst wie die anderen. Die anderen sind erst gar nicht so weit gekommen wie du. Also können sie auch nicht die Richtigen sein. So, das sind die zwei Sachen, die haben mir so viel Selbstbewusstsein gegeben, dass ich da ganz anders rein bin. Dass ich gesagt habe, jetzt geht, weil du gehst ja für Deutschland, wenn du für Deutschland reitest, noch nervöser ans Handwerk, wie wenn du für dich reitest, weil für dich selber kannst du es ja immer versemmeln. Nur für Deutschland ist es immer ganz schwierig, weil dann die ganze Nation ja, wie beim Fußball ja auch drunter leidet.
Ja.
So, und damit muss man umgehen können. Und ich bin einfach damit umgegangen und habe gesagt, du, ich habe die Qualifikation gewonnen, also wenn... dann war ich schon da der Beste. Also, das heißt, wenn ich es jetzt versemmel, dann hätte es der andere dreimal versemmelt. So, auf die Art.
Ja, okay.
Und dann bin ich da reingegangen, habe das Ding gewuppt und das ging ja auch sehr gut aus und das hat mir unwahrscheinlich viel geholfen. Das war jetzt mal so die Kurzschilderung, sag ich mal so.
Ja, natürlich. Es geht ja darum, die richtigen Bilder im Kopf zu kreieren.
Ja, genau. Schülers, ne? Und auch, da gibt es Atemmethoden heute. Mhm. Also, mir hat mal irgendeiner gesagt, atme durch den Magen.
In den Bauch rein,
ja. Ja, in den Bauch rein. Jetzt wusste ich nicht, ob das gut tut generell oder ob ich mich einfach nur bis zu X konzentriert habe auf das Bauchatmen, dass ich ganz vergessen habe, dass ich nervös sein müsste. Und wenn man dann meistens bis auf X das geschafft hat, nicht nervös zu sein, wird man auch nicht mehr nervös, weil dann kommt so,
fokussiert.
Dann macht es klack, 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 dann kommen die Mechanismen.
Aber das ist ja auch das Gleiche mit dem Pferd. Ich finde, gerade so in der Abreiterhalle, kurz vorher, machst du Dinge, die das Pferd gut kann, damit es ein Selbstbewusstsein hat. Das Letzte, was du kurz vorher tust, ist noch ganz kurz vorher an irgendwas zu schrauben, was nicht klappt.
Ja, es kommt das Pferd davon.
Ja.
Also, kommt immer darauf an, was vom Pferd du hast.
Ja.
Es gibt auch das andere Pferd, den muss ich kurz vorher noch, da lasse ich auch immer noch ein Problemchen übrig. Also, ich bin eher der Typ, bei vielen Hengsten zum Beispiel, lasse ich immer ein Problemchen übrig, was ich in der Abreiterhalle kläre. Wenn ich ein sehr selbstbewusstes Pferd habe. Einfach um den nochmal, dass ich nochmal eine Chance bekomme, dem zu sagen, pass auf, mein Freund, du hörst mir zu. Wenn du natürlich ein Pferd hast, sag ich mal, was ein bisschen weniger Selbstbewusstsein hat, was ein bisschen, auch wie du schon sagst, introvertierter ist, wo ein bisschen vorsichtiger ist, ein bisschen sensibler, das musst du aufbauen. Dem kannst du vorher nicht nochmal geschwind das katholische Gebetsbuch vorlesen.
Ja, das ist ja bei Schülern genauso. Ne?
Ja, es gibt. Aber es gibt Pferde bei Hengsten, gern sage ich immer, das kleine Problem, das lasse ich mir für die Abreiterhalle nicht. Das korrigiere ich hier gar nicht, weil ich da nochmal was brauche, wo ich dem nochmal so ganz leicht auf den Zahn fühlen kann und sagen kann, pass auf, mein Freund, da drin fangen wir keine Diskussion an, wer jetzt ranghöher ist.
Ja, dass er im Tunnel da reingeht, ne?
Ja,
also
genau.
Das ist genauso wie mit Kunden. Ich hatte mal eine Kundin, die ist sehr zurückhaltend und sehr introvertiert und immer sehr, sehr, also nicht viel Körperspannung. Es gibt ja Menschen, die haben sehr viel Körperspannung, da werden die Pferde sofort nervös und es gibt Menschen, da passiert einfach gar nichts. Ne? Und dann war irgendwas und die ist kurz irgendwie sauer geworden, gar nicht aufs Pferd. Und dann ist sie die beste Rennstrategin ihres Lebens geritten, weil die so ein bisschen auf Spannung war.
Ja.
Auf der anderen Seite sind Leute, die haben so viel Spannung, die müssen eher runterfahren und zum Atmen kommen und auch für Selbstbewusstsein was auch machen, was gut ist, damit sie gut da reingehen. Ne? Also es kommen immer sehr viele Faktoren zusammen.
Man Menschen sieht schon, es ist nicht ganz so einfach, was wir machen.
Ja, tatsächlich.
Und ja, das Tolle, das hast du vorher schon gesagt, am Reitsport ist das, dass ich dir nicht wie sonstige Sportarten mit 30, 35 aufhören muss, weil wenn ich überlege, wie weit ich mit 30, 35 gekommen bin, oder dass manche schon ihren absoluten Zenit erreichen mit 18.
Ja,
Entschuldigung, mit 18.
Tone,
ich glaube, mein Fußballtrainer, der wäre mit mir ausgeflippt. der hätte mich aus jeglichen Mannschaften geschmissen. Ich hätte es gar nicht geschafft, weil ich aus jeglichen Mannschaften geflogen wäre. Weil ich damals noch gar nicht bereit war. Das ist schön im Reitsport. Kann man machen, solange der Körper da mitmacht.
Weil
man ja jeden Tag mit mehr Erfahrung kriegt. Also dementsprechend macht es auch jeden Tag mehr Spaß.
Ja, man kann es besser weitergeben. Sehr schön. Ja, ich habe noch ein paar große Abschlussfragen. Abschlussfrage 1. Was wollte der kleine Grischa mal werden?
Bester Reiningreiter Deutschlands.
Also wirklich, als du schon klein warst?
Also ganz klein natürlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Cowboy und Indianer, das war immer so ein Ding und Ritter. Also ich war ein ganz großer Ritterfan. Und Cowboy, aber Cowboy durfte ich nie so sein, weil mein Vater war immer eher so auf der Indianerseite. Und der hat das natürlich uns, dieses Cowboy- und Indianer-Ding, was wir natürlich als Kind nie so richtig hatten, immer so viel vermittelt, dass eigentlich der Cowboy eher der Bösere ist und der Indianer eigentlich eher der Unterdrückte. Das hat er natürlich schon versucht, in der Erziehung so ein bisschen durchzubringen. So, aber das waren ganz klar so meine Dinge. Reiten wollte ich eigentlich nie, obwohl ich Ritter war und Cowboy, aber ja. Ich habe mich natürlich im Inneren immer auf dem Pferd gesehen, ja. Aber hatte lang Schiss vor Pferden, also muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Ganz lang. Habe auch heute, kann ich sagen, mit vollem Selbstbewusstsein, heute noch oft Schiss. Also es gibt Situationen, da habe ich oft nur Angst.
Bist vorsichtig.
Und wenn sich die berühmten Nackenhaare hochstellen, das jeder weiß, wie das ist, dann bekomme ich Angst, weiß aber heute mit der Angst umzugehen und weiß das auch in die richtigen Kanäle zu lenken.
Sehr schön. Was würde denn der große Grischa, dem kleinen Grischa sagen, was er geworden ist? Der beste Trainingreiter Deutschlands tatsächlich.
Nein, ich wäre heute, das kann ich auch sagen, ich wäre stolz auf mich, weil ich auch stolz auf mich bin. Ich habe keine Fehler ausgelassen, definitiv nicht. Also ich bin in jedes Fettnäpfchen rein, ich habe jeden Fehler mindestens einmal gemacht und ich bin auch einer, der macht Fehler auch dreimal, weil ich habe einen sturen Kopf und ich gebe mich mit einmal Fehler nicht zufrieden, weil da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob es dann ein Fehler war. Und ich bin mir auch sicher, jeden Fehler, den ich gemacht habe, der war kein Fehler, der war gut für meine Karriere, für meine Laufbahn, für das, dass ich so bin, wie ich bin. Ich bin ja auch ein Mensch, eher extrovertiert. Ich kann auch sehr gut über meine Fehler reden. Ich kann mich auch sehr gern ein bisschen lustig machen über mich selber. Ich weiß ganz genau, wo meine Stärken, wo meine Schwächen sind. Und ich würde, natürlich will man im Nachhinein immer ein paar Sachen verändern. Gewisse Facebook-Auftritte, die will man im Prinzip nicht haben, weil man sich natürlich dafür geniert. Aber es war immer für irgendwas gut.
Ja, hast du
auch
gelernt.
Es war immer für was gut. Also das muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen sage ich immer, das habe ich auch zur Silvi, das ist unser Spruch, Angst ist der größte Gegner. Und man muss immer mutig voran und das Glück ist mit den Tüchtigen und auch mit den Mutigen. Mhm. In dem Augenblick, wo man bei Entscheidungen Angst bekommt, da gehe ich immer die Risk. Da gehen wir, Silvi und ich, immer die High Risk. Mhm. Weil damit sind wir immer gut gefahren.
Ja, lieber was bereuen, was man gemacht hat, anstatt bereuen, dass man es nicht gemacht hat.
Ne? Immer. Angst ist wirklich der schlechteste Berater, den es überhaupt gibt. Ja, und wenn man irgendwas Angst hat, dann gehen wir immer mit Absicht.
Ja, drauf.
Immer in hohe See.
Ja, sehr gut. Wie würdest du gerne leben, wenn du ein Pferd wärst?
Puh, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob ich in der Herde, in der Wildnis leben wollte. Mhm. Aber das ist eine hypothetische Frage, die kann
das
man...
Obwohl, da musst du dich...
jeder, der mich kennt, der weiß sicher, dass ich wäre entweder als wollender Leithengst untergegangen oder gestorben, früh gestorben, einem Beinbruch oder wäre Leithengst geworden. Das wäre sicher. Okay. Also, das ist mal naturell.
Und die ganz große Abschlussfrage, was bedeutet für dich Horsemanship?
Horsemanship heißt für mich im Deutschen würde ich sagen Pferdefachmann, Pferdekenner, Pferdeliebhaber.
Okay, super. Gut. Vielen Dank, Grischa.
Bitteschön. Hat mich gefreut. Vielen Dank.
Perfekt, ich freue mich, danke.
Hey, ich hoffe, du fandest diesen Pro Horse Talk genauso interessant wie ich. Wenn du noch mehr Infos brauchst, schau doch einfach mal vorbei auf meinen Seiten bei Instagram, Facebook oder unter leckebusch.com. Thanks for listening. Pro Horse Talk.